Wissenschaftsgespräche. Napfgespräche, der Podcast. Rohfütterung pur und einfach, das ist die Idee hinter diesem Podcast. Wenn es um die Ernährung von Haustieren geht, entscheiden sich nämlich immer mehr Menschen für eine frische, rohe Ernährung ihrer vierbeinigen Freunde. Und genau das ist unser Thema.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen in unseren oder bei unseren Napfgesprächen. Und heute geht es um wichtige Supplemente, sprich welche Puzzleteile des Napfinhaltes für Hund und Katz aus der Hunde- und Katzenküche sind elementar. Darum geht es heute. Guten Tag, herzlich willkommen. Auch im Namen von Petman und Canina. Die sponsern uns, Joe, ne?
Genau, und ich sage auch hallo und herzlich willkommen zu unserem tollen Napfgespräch, zu unserem Podcast.
Ja, wir sind große Töne mit Little Joe, so heißt das. Wir sind, und so heißt das heute, unser Podcast funktioniert mit große Töne mit Little Joe. Warum? Ich heiße Sabine Töne Groß und stell den Joe mal kurz vor.
Das ich bin nicht, ich heiße aber nicht Little Joe, also ganz im Gegenteil, ich bin der große Joe. Aber ist egal, das hört sich immer so toll an. Ne? So, mein Name ist Joe Rahn, ich bin Verhaltens- und Ernährungsmediziner, mache Beratung und Diätetik für Hunde, Katzen und Pferde. Und heute, wie schon vorhin von Sabine ganz klar angesprochen, geht's um die Supplemente. Alles das, was in den Napf gehört, was vom Hersteller von Fedia, von NRC dementsprechend empfohlen wird, was drin sein muss und was wir eventuell an Supplementen dazugeben können und warum und wann.
Und natürlich, wie immer, so natürlich wie möglich. Ne, darum geht es ja. Und während wir das alle betrachten, finde ich nochmal wichtig zu erwähnen, wir gucken ja auch immer durch die Kundenbrillen. Ne? Ich stelle mir immer vor, wie ich als quasi unbeleckter Kunde, der noch nie Hunde- und Katzenfutter gekauft habe, im Zoofachhandel gehe und dann einfach mal durch diese Brille auch zu gucken, was sehe ich da? Ich sehe Futter. Ja, ganz viel Futter. Und dass es da gravierende Unterschiede gibt und dass es wichtig ist, tatsächlich das richtige Futter für mich natürlich persönlich, aber grundsätzlich halt auch alle Nährstoffe damit zu erwischen. Das ist einfach gar nicht so, oder das ist gar nicht so einfach. Denn es gibt halt in der Differenzierung von Futter Einzelfuttermittel. Das ist zum Beispiel Pansen oder nehmen wir mal Knochenmehl, oder auch ein einzelner Knochen. Und es gibt Mischfuttermittel. Und die Mischfuttermittel teilen sich dann nämlich nochmal auf in Ergänzungsfuttermittel und Alleinfuttermittel. Ja, und diese Alleinfuttermittel haben tatsächlich die Nährstoffe oder sollten sie haben, die unsere Hunde und Katzen brauchen, um deren erhöhten Bedarf abzudecken. Und das muss man halt auch einfach erstmal umsetzen. Und ganz häufig werden wir natürlich gefragt, sag mal, hast du einen Knall? Warum wiegst du eigentlich das Futter für deinen Hund? Joe, warum ist das wichtig?
Oh, das ist sehr, sehr wichtig sogar, weil es geht natürlich um die Menge des Futters, was jetzt dementsprechend das Tier bekommt. Und da können wir von dem Körpergewicht, von dem normalen Körpergewicht des Tieres ausgehen und natürlich auch von dem metabolischen Körpergewicht. Wenn wir dann von dem normalen Körpergewicht des Tieres ausgehen, müssen wir auch mal gucken, was ist denn rassespezifisch für das Tier überhaupt vom Gewicht her vorgesehen. Weil der Mensch sieht sein Tier lieber besser ernährt als weniger ernährt. Deswegen sind die meisten Tiere auch ein bisschen kräftiger und haben zu viel von allem. Und das nennt man dann Adipositas. Und von daher ist es wichtig, das, was in den Napf reinkommt, wirklich abzuwiegen. Das muss man nicht jeden Tag und immer aufs Genaueste. Aber man sollte schon wissen, wie viel tue ich da eigentlich rein und wovon, damit es keine eine Mangelernährung gibt oder eine Überernährung.
Das heißt, die Tiere leben im Grunde nicht von dem, was sie fressen, sondern halt auch vom Nährwert der Nahrung. Und deswegen gibt es da natürlich unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich glaube, dass es Sinn macht, die erst einmal vorzustellen. Es gibt natürlich Formeln, Es gibt, du bist ja der Meister in Diätetik, eine diätetische Grundformel zur Berechnung des Futterbedarfs. Ja, das rechnet, hier wird der Energiegehalt ausgerechnet. Wie funktioniert das, Joe?
Ja, es gibt ja die Möglichkeiten, dass man sagt, auf der einen Seite 2, 3 oder 4%, teilweise sogar 5% des Körpergewichtes wird für das Futter genommen. Das ist für mich in der Diätetik nicht unbedingt eine Grundlage, mit der ich arbeite, sondern da gibt es eine entsprechende Grundformel, die ist relativ simpel. Man nimmt das Körpergewicht des Tieres, multipliziert das mit 30 und addiert 70, also Beispiel 10 Kilo Körpergewicht Hund mal 30 plus 70 macht 370 Kilokalorien Grundumsatz in der Ruhe. Das heißt, das Tier liegt, es atmet, es verdaut, ja, die Organe tun ihre Funktion und so weiter. Das ist der Grundumsatz. Und dann gibt es noch zu dem Grundumsatz dementsprechend einen Aktivitätslevel. Das ist dann zum Beispiel dieser Aktivitätslevel, ich gehe spazieren. Wobei Spazierengehen etwas sein kann, eine 2 Meter oder 3 Meter Leine im Radius um den Menschen herum. Oder aber frei laufen, frei toben, das heißt aus einem Spaziergang von 5 Kilometer wird für den Hund eventuell 15 Kilometer. Also habe ich einen ganz anderen Aktivitätslevel und der wird, den kann man festlegen. So, und da gibt es so einen Durchschnittswert, das ist 1,2, 1,3. Dann nimmt man ganz einfach den Grundumsatz, hier als Beispiel von 370 Kilokalorien und multipliziert den mit 1,2 oder 1,3 und dann hat man einen Tagesbedarf, das sind dann hier bei 1,3 von 480 Kilokalorien circa. Und das ist das, was ich letztendlich dann aus dem Futter nehme und das in den Napf tue, vielleicht vorher kurz abwiege und sage so, bitteschön Hund, das ist das, was du zu essen bekommst. Aber dabei muss man immer darauf achten, dass die Hunde unterschiedliche Stoffwechsel haben. Das heißt, die 480 Gramm können für den einen Hund zu wenig sein, der hat Hunger, ja, und der nimmt davon ab. Und der andere Hund hat für den ist zu viel, der braucht halt weniger Energie. Und da muss man natürlich dann auch mal gucken, so, ich gucke mir den Hund an, ich gucke auf die Taille, ich greife da mal auch in die Taille rein, sehe, zwischen Fell und Rippen sind so ungefähr, was weiß ich, einen halben Zentimeter noch unter Fettgewebe, dann ist der optimal. Habe ich aber mehr, dann muss ich weniger zuführen. Aber nicht nach dem Motto FDH, nicht frisst die Hälfte, sondern da muss man wirklich gucken und auch dementsprechend mal einen Diätetiker mit dazu nehmen und sagen so, ich muss mal wissen, wie ich das ganz genau hier einstellen muss.
Genau, das heißt, wir sind dafür verantwortlich, mit den Hunden tatsächlich immer auch zu schmusen und zu spielen, dass wir die Körperformen ertasten. Das heißt, wir sind ja auch letztlich diejenigen, die das Futter in den Napf packen.
Das macht man doch beim Mensch auch. Da sagt man doch auch, Schatz, die Röllchen sind echt toll.
Die Röllchen, genau. Ja, aber beim Hund sind die Röllchen halt auch also erheblich schwerer wegzukriegen als bei uns Menschen. Aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern es geht tatsächlich darum, auch wenn mich das amüsiert, dass wir natürlich nicht nur gucken sollten, dass der Hund genug in Anführungszeichen zu fressen kriegt, also ausreichend. Wir müssen natürlich auch gucken, wie wir die Nahrung, gerade wenn wir es natürlich darstellen, und das ist ja das Ansinnen vieler Menschen heute, zusammensetzen, dass tatsächlich alle Nährstoffe in den Napf kommen und dass wir quasi, wenn wir selbst machen oder wenn wir es selbst machen, ein Alleinfuttermittel herstellen, in Anführungszeichen. Na, wenn wir in die Natur gucken, was haben die Beute, Greifer gefressen, Maus, Vogel, Hase, Kaninchen, Feldhamster, na, die Wölfe haben natürlich auch Großwild gerissen, na, ist dann in Einzelteilen gefressen. Und diese Beute besteht ja aus unterschiedlichen Bestandteilen. Und im Grunde macht derjenige, der Futter selbst herstellt, nichts anderes, als so ein Beutetier nachzubasteln. Na, das gucken wir uns gleich auch nochmal an, was dazu alles reingehört.
Es gibt ja auch diejenigen, die dann halt sagen, okay, dann mache ich Prey. Das ist eine Fütterungsform, wo ich dann praktisch ein komplettes Beutetier einfach nur dem Tier, dem Hund vorlege oder einer Katze und sage, da. Bitteschön, ist.
Das machen deine Huskies bestimmt gerne, ne? Du hast nee, ja ganz
kriegen die nicht. Huskies. Ja, aber kriegen das kriegen die nicht. Nein, die kriegen kein Prey. Nein, das mache ich nicht.
Mhm. Ah, okay. Ich könnte es auch nicht. Ich war mal auf so einer Seite, da hatte dann der rumliegende Rehkopf eine schwarze Banderole vor den Augen. Ich bin dann da auch ganz schlimm daraus gegangen, weil das auch nicht so mein Ding ist, beziehungsweise war. Ja, machen wir mal weiter mit den Mindestfuttermengen. Wir gucken uns gleich an, wie es zusammengesetzt wird. Aber erstmal sollten wir schauen, denn die Sorge ist ja immer, mein Hund wiegt 10 Kilo, ne, dass er genug von allem tatsächlich hat. Gleichzeitig muss ich immer gucken, huch, der soll mir nicht zu dick werden. Das ist für gerade für ältere Hunde, der ist 16, ist Adipositas oder wenn der adipös wird, natürlich überhaupt nicht witzig. Trotzdem braucht er alle Nährstoffe. Und wir können, wenn wir barfen, wenn wir Futter garen, wenn wir es selbst machen, tatsächlich, um zu gucken, dass alles drin ist, auf sogenannte Mindestfuttermengen zurückgreifen. Wir können uns einfach merken, dass ein Hund bis 10 Kilo im Minimum 3% seines Körpergewichtes am Tag fressen sollte. Mittlerer Hund 2 bis 2,5% und so ein großer Hund im Minimum 2%. Nun gibt es natürlich Situationen, Joe, die kennst du auch. Ne? Manchmal müssen wir diese Futtermengen unterschreiten oder der Hund unterschreitet sie von alleine. Was müssen wir denn dann machen?
Ja, wenn das so sein sollte, dann auf jeden Fall nicht einfach nur eine Glaskugeltherapie machen und zu sagen, so, ich bin der Meinung, er hat zu wenig. Deswegen packe ich jetzt mal Nährstoffe dazu, Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel, sondern dann sollte man schon hingehen und sollte ein entsprechendes Profil, mal Vitaminprofil, Mineralprofil erstellen vom Hund, um dann zu sehen, was hat er denn tatsächlich zu wenig und wie viel sollte ich denn supplementieren? Und natürlich auch, warum frisst er denn zu wenig? Das hat ja meistens einen Grund, warum er das tut. Und auf diese Art und Weise kommt man dann halt dazu, dass man sagt, okay, wir müssen ein bisschen was dazu tun, nur was, das ist ganz wichtig. Und das nicht einfach nur Pi mal Daumen.
Alles klar, sag mal, wie macht man so ein Nährstoffprofil? Das ist ja für unsere Zuhörer sicher auch super spannend.
Nährstoffprofil kannst du zum Tierarzt gehen oder zum Tierheilpraktiker und sagen, so, ich hätte gerne ein Nährstoffprofil, Mineralien und dergleichen. Das wird dementsprechend dann befundet. Und dann kriege ich hinter eine Übersicht zurück und kann ganz genau sehen, so sieht es aus, das ist das, was zu wenig ist, das ist das, was zu viel ist. Über das Blutbild kann man natürlich auch, über das klassische Blutbild kann man auch schon einiges sehen, aber da sind die Mineralien jetzt nicht einzeln aufgelistet. Mhm. So, und dann würde ich noch auf jeden Fall immer was dazugehört, einen Code-Screen machen, so dass ich auch sehe, was kommt denn überhaupt hinten raus? Ja, das ist ja interessant. Was ist der Körper überhaupt in der Lage zu verarbeiten? Ja, was kann der Dünndarm, was kann der Dickdarm, wie sehen die Nährstoffe aus, was kann die Pankreas, was ist überhaupt noch leistbar, wie sieht der pH-Wert aus, ist mein Hund eventuell zu sauer im Dickdarm oder im Dünndarm, und das sind alles solche Sachen, das kann ich darüber dann erkennen und dementsprechend auch gut befunden und dann auch dementsprechend gut benähren.
Absolut, das Wohl der Lebewesen sitzt im Darm. Es wird auch immer populärer, früher sprach man darüber nicht, heute tun wir das. Und wir gucken uns jetzt mal die Grundlagen an, den Fahrplan an für einen Hund. Ne, wie können wir denn ausgewogen füttern? Was ist wichtig? Das eine haben wir schon gesagt, 2 bis 3% vom Körpergewicht. Joe, wie teilen wir das denn auf? Also gehen wir mal davon aus, Knolle wiegt 10 Kilo, braucht also im Minimum 300 Gramm am Tag. Wie teile ich das auf? Was muss dazu? Was gehört da rein insgesamt?
Es gehört auf jeden Fall etwas nicht da rein, so wie es leider des Häufigeren oder des Öfteren immer mitbekomme, dass die Leute sagen so, ja, mein Hund bekommt dann hauptsächlich Fleisch. Ja, damit hat er eine Mangelernährung. Oder der bekommt hauptsächlich Kniescheibe, ne, und solche Sachen. Knochen halt und bekommt dann noch ein bisschen was vom Mittagstisch dazu. Das reicht für den Hund alle Male nicht aus. Was drin enthalten sein sollte, gehen wir mal von aus, 2 bis 3% vom Körpergewicht als Tagesration. Ja, ich habe einen 10-Kilo-Hund, also 3% sind wir ungefähr bei 300 Gramm, Pi mal Daumen. Ja, ohne dass wir wissen, welche Aktivität der noch hat, dann sollte man darauf achten, 80% sollte Fleisch sein. Bestehend aus Muskelfleisch und aus tierischen Nebenerzeugnissen, Innereien. Die Kombination dann halt, dass man sagt, okay, bei dem Fleisch ist es natürlich wichtig, auf dem Muskelfleisch zu achten. Dann beim Fisch genau das Gleiche, dass es wirklich der Muskel des Fisches ist. Fett sollte auf jeden Fall drin enthalten sein. Nicht, dass man hingeht und fettarmes Fleisch kauft, sondern
Aber Fett macht doch dick.
Ja, aber diese Fette nicht, sondern es sind 10 bis 15%, dürfen da auch 15 bis 20% am Fettanteil darf da ruhig drin sein. Ist überhaupt gar kein Problem. Das kann der Körper sehr gut verarbeiten. Und dann halt diese 15% Innereien sollte man darauf achten, dass man nach Möglichkeit Produkte nimmt mit einer hohen Bioverfügbarkeit. Nach dem eigentlichen Muskelfleisch ist das die Lunge. Ja, wenn ich nur Bioverfügbarkeit habe beim Muskelfleisch von, was weiß ich, 94-95%, dann folgt direkt danach im 92-93% Bereich schon die Lunge. Und dann kommt erst das Herz. Ja, und dann kommen andere Produkte drunter. Horn und sowas, Fell, Geflügel, Euter und sowas, das würde ich da so generell rauslassen. Das kann man ab und zu mal ruhig gerne mit dazu nehmen, aber ich würde es nicht als Hauptbestandteil nehmen, weil es einfach nicht eine gute Bioverfügbarkeit an Proteinen mit sich bringt und eine Verdaulichkeit der Proteine. Ja, dann 10-15% fleischige Knochen. Und das auch nicht jeden Tag, weil das kennt man, wenn ein Hund jeden Tag einen Knochen bekommt, dann pupt der hinten ziemlich trocken raus. Und das kann natürlich Verletzungen geben im Mastdarm. Und das ist etwas, dann wird zu viel Wasser rausgezogen vom Dickdarm, und dass die Verdauung dann hinterher gar nicht mehr so gut ist. Von daher.
Wie viel Knochen hat man denn? Entschuldige bitte, dass ich dazwischen gehe, aber ich glaube, dass das ziemlich spannend ist, wie auf wie viel, also es gibt ja eine bestimmte Menge an Knochen, die gefüttert werden muss. Auf wie viele Tage sollte ich das am besten verteilen?
Ich würde das, wenn überhaupt, nur so jeden zweiten. Ich persönlich würde das jeden zweiten Tag machen, aber da würde ich wirklich darauf achten, wie kann der Hund das überhaupt verdauen, weil es gibt Hunde, die können das hervorragend verdauen, es gibt aber welche, die können das nicht gut verdauen. Dann würde ich lieber in dem Moment auf ein Ersatzprodukt gehen. Ja, kommen wir gleich noch zu, was man dazu nehmen kann. Aber es gibt gewolfte Hühner, Hälse, Straußenhälse, gewolfte Knochen. Ja, die sind wesentlich leichter dementsprechend zu verdauen, als es fleischige Knochen sind.
So, okay, das, oder ich nutze ein Knochenmehl. Ne?
Das oder ein Knochenmehl,
auch, genau. Ne? Das ist ja auch eine gute Variante. So, oder Algenkalk, wenn die allergisch sind. Machen wir ja auch immer mehr, dass die auf bestimmte Fleischquellen in Anführungszeichen allergisch sind. Das Thema lassen wir heute mal raus. Das diskutieren wir super gerne ein andermal. Wie sieht das mit dem ollen Pansen aus, den der wir ja Pansen. Von früher alle kennen, der Pansen?
Klar, der Pansen, der ist auch sehr gut, das auf jeden Fall. Ne? Da sind sehr viele Enzyme auch drin, die sind sehr gut für den Darm und für den Magen. Von daher, das darf ruhig mit dabei sein. Das muss ich nicht jeden Tag machen, aber so, dass es einfach in der Tagesration mit enthalten ist. Vielleicht auch nur zwei oder dreimal die Woche. Ja, man kann auch so mal so ein ganzes Stück Pansen nehmen und das dem Hund geben, auch als mal ein Tag nur Pansen, ist überhaupt gar kein Problem. Da sind viele gute Vitamine drin, Nährstoffe, Aminosäuren und hast du nicht gesehen, alles, was dem Hund gut tut, aber nicht, dass man das jeden Tag füttert, weil dann haben wir wieder eine Mangelernährung.
Aber, also ein Tag die Woche und die Gesamtfuttermenge dann quasi an Pansen oder Blättermagen.
Genau, das ist überhaupt gar kein Problem. Also das haben hier unsere auch regelmäßig bekommen. Jetzt momentan machen wir es aktuell nicht so, aber dann haben wir einfach Pansen genommen. Ja, die haben wirklich richtig viel davon bekommen, konnten sich satt fressen. Der Schiss sah danach dementsprechend immer genau so aus und roch auch immer sehr nett. Ja, aber für den Verdauungsbereich war das wirklich klasse. So.
Okay.
Und dann haben wir noch Gemüse und Obst, ja. Also, wenn man 80%
Pansen ist doch relativ viel Rest von der Kuh. Muss ich denn dann überhaupt noch Gemüse und Obst füttern, wenn ich Pansen fütter?
Ja, relativ Rest von der Kuh. Das ist aber doch nur ein Teil von der Kuh. Ja, also ich habe ja nicht das Muskelfleisch. Also da muss schon ein bisschen mehr passieren.
Ich meine, ja, das, was da drin ist, ne, in dem Pansen noch, dieses ganze Gras und den ganzen
Gras, Apfel. Natürlich die ganzen Nährstoffe, die da drin sind. Ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt dann nur Pansen habe, einen Pansentag, dann brauche ich kein Gemüse und Obst mit dazu, ne, weil das ist ja in dem Magen schon enthalten. Wenn ich jetzt mal vom Wolf her gehe, ja, der Jäger, der reißt sein Beutetier, dann reißt er den Brustkasten auf und das Erste, was er sich da rausnimmt, ist der Magen und den Darm. Ja, weil das vorverdaut ist, ne? Da sind viele schon Enzyme drin, da sind viele Sachen drin, die der Wolf in dem Moment benötigt, um sein eigenes Mikrobiom dementsprechend zu unterstützen. Und dann geht er erst hin und reißt praktisch das Fleisch vom Knochen und von den Rippen ab und verdaut das. Das Fett nimmt er sehr gerne mit. Ne? Der hat ja auch so ein Muster. So, deswegen nochmal. Bleiben wir auch Gemüse, Obst. Wenn ich 80% Fleisch, Knochen und dergleichen habe, dann muss ich aber auch 20% Gemüse und Obst mit dazugeben. Und bei Gemüse und Obst eine Verteilung ganz einfach 70% Gemüse, 30% Obst. Ja, und auf diese Art und Weise Füge ich meinem Hund, je nachdem, was ich für ein Gemüse und Obst dazugebe, natürlich tolle Vitamin K, Vitamin C, Zink ist mit dabei, Eisen ist mit dabei, Kupfer ist mit dabei, Folsäure wird mitgegeben, ja, über den Spinat alleine, auch Eisen über den Spinat. Und dann gebe ich noch die entsprechenden Obstsorten dazu, die mir eine tolle Vitaminstruktur geben. Und da habe ich schon alles drin, was im Grunde genommen der Hund benötigt, um Aminosäuren abzudecken, Omega-3, Omega-6-Fettsäuren, wasserlösliche Vitamine und auch fettlösliche Vitamine. Wenn ich das auf diese Art und Weise füttere, habe ich alles enthalten.
Genau. Welche Funktion hat eigentlich die Leber? Ich stelle immer wieder in der Diskussion und auch in der Ernährungsberatung fest, dass die Leute sich schütteln, wenn ich sage, packt auf jeden Fall ein Drittel der Innereien, sollte Leber sein, packt das auf jeden Fall mit rein. Denn Leber hat ja sehr viel Vitamin A und Vitamin D, was ja insbesondere auch die Katzen wichtig ist. Ne? Das A, weil sie es nicht selbst produzieren können. Aus dem Beta-Carotin. Der Hund kann es. Nichtsdestotrotz spielt Leber eine große Rolle. Was kann ich denn nehmen, wenn ich mich schüttel? Anstatt, meine ich jetzt, als Mensch.
Anstelle von Leber? Mhm. Warum schüttelst du dich vor Leber?
Also ich mag rohe Leber überhaupt nicht anfassen und ich stelle immer wieder fest, dass es anderen Menschen auch so geht, inklusive meinem Hund. Der frisst sie nur gegart in der Pfanne, ne, in Butter gewendet, hopp, hopp, dann geht's, aber roh frisst er sie nicht.
Könnte es auch eventuell sein, dass dein Hund ein ganz klein bisschen verwöhnt ist?
Ein ganz kleines bisschen, aber ich bin jetzt dazu übergegangen, einfach mit Dorschleber dran zu arbeiten.
Und das funktioniert. Da sind wir jetzt gar nicht. Wir sind gerade bei dem, dass dein Hund das nur angegart und so weiter. Also, natürlich gibt es Ersatz.
Mit 16 darf der das, Mensch.
Es gibt fantastische Möglichkeiten, das zu ersetzen. Du hast gerade Stein genannt, ne? Dorschlebertran. Du kannst auch Blut nehmen als Beispiel. Ne? Du kannst das Ölen supplementieren. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Da sind wir dann bei den Supplementen, wo ich sagen kann, okay, wenn mein Hund ein ganz bestimmtes Produkt nicht mag, dann habe ich eine Möglichkeit, das über Supplemente dementsprechend mit dazuzugeben.
Das ist eine feine Geschichte. Und da du gerade Blut sagst, auch da schütteln sich ja viele.
Da hast du das Blut geleckt, ne?
Da habe ich jetzt Blut geleckt, genau. Da schütteln sich ja super viele. Und Petman zum Beispiel hat das Blut ja sehr komfortabel, auch in so kleinen 5-Gramm-Blisterchen. Und wenn man damit umgehen kann und weiß, dass man da vorher kaltes Wasser drüber laufen lassen muss, kriegt man das ja auch, ohne dass man es an den Händen kleben hat, raus. Trotzdem ist Blut ja relativ martialisch. Man kann aber sehr viel Nährstoffe damit auch ersetzen, also ausgleichen. Ne, es gibt tolles Blutpulver von Petman und Canina. Das ist im Grunde wie so ein feiner Staub. Und damit kann ich wirklich zaubern, ne? Weil sehr viele Nährstoffe halt auch ergänzt.
Ja, also Petman hat nicht das Blut erfunden, das war jemand anders, aber auf jeden Fall hat das in den Blistern nicht erfunden, aber es wird tatsächlich so geliefert, so wie du gerade gesagt hast, oder aber getrocknet. Wenn ich etwas dazufüge zu meinem Hund, dann würde ich gerne raten, nimmt Blut. Nimmt entweder gefriergetrocknetes Blut oder getrocknetes Blut oder nimmt diese Blutblister. Warum? In der Natur hat der Hund nicht die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gehe jetzt auf Supplemente, ich hole mir jetzt mal Nährstoff, ne? Irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Nein, er hat das Blut. So, und in dem Blut ist ja alles enthalten, was er braucht.
Total, also ich liebe es.
Da ist Eisen drin, das Vitamin B ist drin, alle Dinge, die Blut ausmachen, ich kürze es jetzt mal ab, sind darin enthalten, alle Mineralstoffe, alle Nährstoffe, die das Blut liefert, ja, was anderes brauche ich in dem Moment nicht. Und dann lieber dementsprechend Blut mit dabei tun.
Das heißt, ich kann rein theoretisch auch die fehlenden B-Vitamine gehen ja hops, wenn ich gare, und viele unserer Kunden garen ja tatsächlich, die wollen nicht roh füttern. Das heißt, die wiegen es roh, packen es im Pott, ein bisschen Wasser drauf und garen es einmal durch. Dann sind die B-Vitamine ja platt. Das heißt, ich könnte rein theoretisch, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann Blut drüber tun und das ergänzt die fehlenden B-Vitamine. Ist das so?
Ja, aber dann bitte nicht noch kochen.
Nee, danach.
Ja, danach. Einfach mit dazu tun, ja, und dann hast du halt dementsprechend die Fette hast du mit da drin, du hast Glucose mit da drin, ja, du hast dementsprechend Eiweiße drin, da ist Albumin drin, da ist Globulin drin, ja, da sind Elektrolyte drin, da ist ja alles drin enthalten, was das Blut eigentlich hergibt und was das andere Blut benötigt.
Coole Sache. Früher haben wir Mineralstoffkuren gemacht, heute nehmen wir alle Blut.
Genau.
Jetzt ist es ja so, dass viele unserer Kunden auch sehr computeraffin sind und sind es gewohnt, viele Dinge einfach kurz mal eben auszurechnen. Welche Möglichkeiten haben wir denn hier, die Futtermengen zu bestimmen?
Da gibt es den
BARF-Kalkulator. Sie zu definieren, ne? Genau, auch.
Genau, da gibt es zum Beispiel den BARF-Kalkulator von Petman. Den findet man unter barf-calculator, also jeweils mit C geschrieben.de. Und diesen BARF-Kalkulator von Petman, da kann ich dann eingeben, meine Hunderasse, meine Aktivität und dergleichen und kann halt festlegen, was braucht der eigentlich? So, das heißt, dann wird mir das angegeben, möchte ich mit Knochen, möchte ich ohne Knochen füttern, welche Zusatzstoffe will ich mit dazu tun? Und dann wird mir schön ausgerechnet mein Tagesbedarf. Ja, wie viel muss ich an Öl dazufügen, wie viel muss ich Gemüse und Obst dazufügen, wie viel Fleisch, wie viel Knochen in der Reihen und dergleichen. Dann kann ich mir einen Tagesplan oder einen Wochenplan oder Monatsplan erstellen lassen. Da wird mir ganz genau gezeigt, was muss ich eigentlich einkaufen. Der BARF-Kalkulator ist hier natürlich auch festgelegt, oder was heißt festgelegt, aber optimiert natürlich auch die Produkte von Petman. Das Schöne ist dann, Petman hat ja diese Buletten überall, ne? Diese 25 Gramm Taler, da sind die Produkte ja ausgemacht oder so praktisch formiert. Und da steht dann drin, du brauchst meinetwegen 25 Taler von dem und dem Produkt. Ja, dann kannst du da noch Wasser dazu tun. Und wenn du den fleischigen Knochen mit dazu tun willst, wird dir auch gleichzeitig das Produkt als Empfehlung gegeben, was du dazu tun könntest. Und dann steht unten drunter kleingedruckt nochmal, dass da alle Nährstoffe drin enthalten sind, die das Tier benötigt.
Das ist eine feine Geschichte und ich erinnere mich in diesem Zusammenhang immer an meinen Sohn, der Student ist und sagt, Mama, heute passe ich auf Knolle auf, wie viel Buletten von dem BARF-in-One muss ich füttern, damit der alles kriegt? Da sage ich immer 12, 6 morgens, 6 abends und du bist fertig. Und das überfordert auch keine Studenten, das ist schon eine feine Geschichte. Nun gibt es natürlich noch viel mehr individuelle Möglichkeiten, wie wir füttern können. Sag mal, wie viele unterschiedliche Fleischsorten sollten wir eigentlich gehen, damit das Aminosäurenmuster abgedeckt ist? Also, das ist ja insbesondere für die Katze auch ganz wichtig, weil die viel mehr braucht. Also viel mehr Aminosäuren sind essentiell. Was schlägst du da vor?
Also ich würde es so halten, damit das Immunsystem gut getriggert ist, weil Allergien kommen aus Fleischproteinen. Ich mache es persönlich so mit unseren Hunden auch in Empfehlung für unsere Kunden, für die Patienten, dass in dem Moment, wenn die irgendwas mit dem Darm hatten, als Beispiel, dann die Darmsanierung ist durch oder es kommt einfach nur jemand und fragt, was kann ich füttern, dann füttert nach Möglichkeit über die Woche verteilt unterschiedliche Fleischsorten. Aus dem ganz einfachen Grund, natürlich kommt dann immer der Aufschrei, oh, meiner verträgt kein Rind, oh, meiner verträgt kein Lamm. Dann lass das erstmal raus, aber dann muss wahrscheinlich auch der Darm saniert werden. Aber ich würde auf jeden Fall mehrere Fleischsorten nehmen, weil du unterschiedliche Aminosäurestrukturen hast und weil du damit auch dem Immunsystem triggerst. Das ist dann zum Beispiel, wenn es heute Rind bekommt, morgen Lachs, übermorgen Strauß, dann bekommt es Büffel und so weiter und so fort. Desto besser ist die Immunpolizei gestellt und sagt so, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, das kenne ich, müssen wir alles nicht rausschmeißen, ja, sind keine Fremdstoffe oder sowas, die gefährlich werden können für unseren Körper. Desto besser ist das Immunsystem getriggert.
Das ist eine coole Idee. Nun haben wir das natürlich, das ist ein Stichwort, ne? Immunsystem, ja. Allergie. Es gibt ein hervorragendes Produkt von Canina, das nennt sich Proteininsekt. Das sind 100% Insektenpulver, die ich natürlich auch bei Allergien nutzen kann. Warum spielen Insekten eigentlich in unser aller Leben eine immer größere Rolle?
Auf der einen Seite ist es natürlich etwas in der Fleischindustrie, es gibt viele Verfechter natürlich mittlerweile, die sagen, oh, wir haben eine viel zu große Fleischproduktion und der CO2-Gehalt der gleiche durch die Puperei des Tieres, als Beispiel, kann reduziert werden. Und das andere ist aber auch, gucke ich mir das an, simples Beispiel, 100 Gramm Rindsteak hat 22% Protein, Punkt. Da kriege ich nicht mehr raus. Nee. Jetzt nehme ich mir aber eine Larve, nehme 100 Gramm von einer Larve, einer Insektenlarve, da kommt es natürlich darauf an, welches Insekt ich nehme, dann habe ich einen Proteinanteil von zwischen 50% bis über 70%.
Das ist Wahnsinn, ne? Ja, das heißt, damit kann ich ja auch den alten Tieren massivst auf die Sprünge helfen, ne? Wenn die
anfangen, kranke Tiere, abzubauen. Kranke Tiere, Leistungssportler, Tiere, Diensthunde, Egal was es ist, Hunde, von denen viel abverlangt wird, oder kranke Tiere, kann ich auf diese Art und Weise ein hochverdauliches Produkt liefern. Nicht nur im Krankheitsfall, sondern auch in der täglichen normalen Ernährung kann ich das ohne weiteres zur Dauerernährung einsetzen und nehme ganz einfach ein Produkt, das mit Insektenprotein praktisch hergestellt wird. Aber dabei würde ich dann auch nicht auf ein Trockenfutter gehen, weil da ist teilweise nur der Anteil von 10 oder 11% drin, sondern ich würde auf ein Nassfutter gehen, wo wirklich der Anteil sehr hoch ist. Und den Vorteil, den ich noch habe, ist, dass das Immunsystem der Tiere mit Insekten keine negative Verknüpfung hat.
Absolut. Gibt's ja noch nicht so lange, ne? Also zu Tiernahrung verarbeitet gibt es das noch nicht so lange.
Ja, und wenn wir das angucken, die Naturvölker, ja, die ja nun mal tausende von Jahren damit überlebt haben, die haben ja nicht ihr Fleisch geschlachtet, um es ihrem Hund zu geben und sich selbst damit versorgt, sondern die haben ganz einfach sich die Baumlarven geholt, die entsprechenden Tiere, die Insekten haben die gefangen und haben die dann geröstet, haben aus denen Mus gemacht oder sowas, haben mit den Lipiden sich versorgt, ja, also so ein Insekt gibt ja auch ein unheimlich gutes Fett ab, was sehr reichhaltig ist, Aminosäuren und an Omega-3-Fettsäuren, auch Omega-6. Das heißt, für den Körper ist da unheimlich viel drin, was rausgeholt werden kann. Und damit wurden auch die Tiere ernährt.
Warum nicht? Ja, unser Eins schüttelt es, wenn wir darüber nachdenken, zumindest viele. Ich weiß noch, wie ich mich überwinden musste. Tatsächlich, die Larven gibt es ja tatsächlich auch als Chips inzwischen. Mhm. Das zu probieren, letztlich habe ich es dann getan, weil ich mit jemandem gewettet hatte, der mir sehr am Herzen lag. Das heißt, ich musste mutig sein. Und es war so lecker.
Unglaublich. Nussig.
Ja.
Was dann auch interessant ist, nur mal am Rande, bei den Naturvölkern hast du es dann, dass zum Beispiel die Hunde, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber die Menschen, die haben ja keine Kloaken gehabt in dem Sinne, sondern die haben einfach irgendwo in die Ecke gekackt, oder das heißt in die Ecke, aber die haben irgendwo hingekackt oder ein Baby hat dort hingekackt. Die Hunde sind hingegangen und haben das aufgefressen.
Das ist ja bei diesen, wie heißt denn diese eine Hunderasse, diese afrikanische, die machen das ja auch immer noch.
Ja. Ach. Jetzt musst du überlegen, die sind so gut ernährt gewesen, diese Menschen, dass das selbst für den Hund überhaupt gar kein Problem gewesen ist.
Ja.
Das ist ganz normal, dass jeder Stamm seinen eigenen, also jede Familie seinen eigenen Hund gehabt hat und die haben den Kot beseitigt. Die Tiere sind nie krank geworden.
Ja, aber die Zeiten sind lang vorbei. Vielleicht kriegen wir sie ja wieder, wenn wir umstellen auf Proteininsekt. Und wie gesagt, ich habe neulich das Proteininsekt von Canina auch probiert. Das heißt, ich habe den Finger nass gemacht und reingehalten und dann abgeleckt. Das schmeckt wirklich richtig, richtig lecker. 100% Hermetia illucens Larven. Das hört sich erheblich besser an als Soldatenfliege.
Das finde ich auf jeden Fall. Es gibt ja auch den Buffalo-Wurm, ne? Der hat nochmal einen Ticken mehr, nochmal eine Schippe oben drauf. Ja. Dann die Mehlwürmer, kommt immer drauf an. Ne? Ich sagte ja, bis zu 72-73% kannst du aus Insektenprotein herausholen. Und das ist echt sehr, sehr gut. Und wenn man es nur als zusätzliche Ergänzung nimmt, das heißt, du hast ein ganz normales Futter von Petman oder machst dir einen Barf und nimmst von Canina in dem Moment ganz einfach so einen Löffel, so meistens 5 Gramm oder sowas, nimmst du da je nachdem, was für ein Körpergewicht dein Hund hat und streust das mit über das normale Futter dazu. Und damit bekommst du nochmal einen guten Kick an entsprechenden Aminosäuren und Vitaminen, die durch das Insekt praktisch dann mit ins Futter gelangen.
Mega. Ja, ist gerade für meinen alten Hund Knolle auch eine tolle, tolle Geschichte. Jetzt würde ich ganz gerne nochmal zu was ganz Bodenständigem zurückkehren, nämlich zu tierischen Fetten. Hm. Wir, also ich meine damit uns Frauen, Joe, wir klopfen uns ja häufig auf unser Bäuchlein und sagen, oh nee, bitte nicht so viel Fett. Ne? Tiere, sowohl der Hund als auch die Katze, brauchen diese tierischen Fette. Aber warum? Was steckt dahinter? Was kann ich mit diesen Fetten erreichen?
Und Fette haben natürlich ganz bestimmte Nährstoffe, die das Tier braucht. Ja, was zum Verdauungsmuster dazugehört. Da sind Aminosäuren drin. Da sind Fettsäuren drin, was das Wort schon sagt. Und das ist etwas, was das Tier braucht. Und vor allen Dingen ist es eins, es ist ein schneller Energieträger. Ja, das heißt also, Fette, Öle sind dann noch wesentlich besser eigentlich, aber das Tier sollte hier tierische Fette bekommen, um halt zum Beispiel das als Energieträger zu nehmen, bevor man hingeht und sagt, so, ich fütter jetzt meinem Tier Kohlenhydrate. ja, weil die Kohlenhydrate sind ja der Energielieferant, dann nimm lieber Fette. Ja, und das kann.
1 Gramm Fett hat doppelt so viel Energie wie 1 Gramm Kohlenhydrat.
Ja, als Beispiel.
Das war super spannend. Als ich das in meiner Ausbildung gehört habe, dachte ich so, oh, wow. Ne, das ist ja ganz wichtig, denn die Menschen denken immer, oh, ich packe mal viel Kartoffeln drauf, dann hat er mehr Power. Und das ist kontraproduktiv.
Der Advater-Faktor ist ja der, dass man sagt, 1 Gramm beim Menschen, das ist 1 Gramm Protein, hat 4 Gramm Kohlenhydrate. Nee, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. 4 Gramm, doch, Protein, 1 Gramm Fett. Nein, jetzt bringe ich ganz, ganz durcheinander. Doch, Protein, genau. 1 Gramm Protein hat 4 Kohlenhydrate. 1 Gramm Fett hat 8,5 oder 9 Kohlenhydrate, Prozent Kohlenhydrate. Ja, und genau das gleiche auch beim Eiweiß. Ja, das heißt, ich habe 4 Gramm Kohlenhydrate beim Eiweiß. Das heißt, ich kann aus Eiweiß kann ich natürlich auch Energie gewinnen, aber dafür müssen die Eiweiße dementsprechend verdaut werden und die Energiegewinnung aus Eiweiß dauert wesentlich länger, bis die Ketose dort einsetzt. Und deswegen kann ich da lieber die Fette nehmen und ich sehe, 1 Gramm Fett hat 8,5% Kilokalorien oder 8,5 Kilokalorien. Das heißt, ich habe hier wirklich einen Energielieferanten. So, und die Kohlenhydrate ist Glucose, da haben wir Zucker, das ist nicht gut für Milchsäureproduktion im Darm. Ja, dann nehme ich lieber Fette. Da ist mein Stottern vorbei.
Wie gesagt, eine befreundete Tierärztin immer, alles Fett, was bei Zimmertemperatur fest wird, steht für Kalorien. Das finde ich einen guten Satz. Na, und im Übrigen auch inklusive Kokosfett. Mhm. Kokosfett ist meines Erachtens nach ein Segen, denn wir haben heute unglaublich viel Leber- und Gallenkranke und vor allen Dingen Bauchspeicheldrüsenkranke Tiere. Na, sowohl beim Hund als auch bei der Katze ist das ein häufiges Vorkommen, wie ich immer wieder feststelle. Und da ist tatsächlich das Kokosfett eine coole Sache, denn es wird direkt in der Leber verstoffwechselt und hat keinerlei Auswirkungen auf die Pankreas. Und das ist eine feine, feine, feine Sache. Also ich bin diesem Kokosöl super dankbar. Viele Leute füttern es ja auch, weil sie inzwischen gelernt haben, dass es ja auch antiparasitär wirken könnte. So müssen wir uns immer ausdrücken. Und füttern sowieso. Ja, wundern sich dann aber, wenn die Tiere davon tatsächlich auch ein bisschen zunehmen.
Und es ist entzündungshemmend, ne?
Absolut, das ist auch der Fall, ja. Also es lohnt sich für uns auch, dass wir unsere Hähnchen drin braten, mal abgesehen davon, dass es lecker schmeckt. Das hat viel mittelkettige Fettsäuren halt eben auch, ne? Du kannst dir ja sogar MCD-Öl in Kaffee tun, ne, und bist bis Mittag satt. Also das ist unglaublich, was mit diesem Kokoszeug alles machbar ist.
Ja.
Gut, ich habe noch eine wichtige Geschichte, nämlich Jod. Darüber wird ja viel gestritten, gerade in der Tierernährung. Es gibt nichts, was so viel diskutiert wird unter BAFON, die Jodzugabe. Wie mache ich das? Warum ist das wichtig? Joe, was sagst du denn dazu? Warum ist Jod wichtig?
Jod brauchen wir auf jeden Fall für die Schilddrüse. Ja, das heißt also, in dem Moment ohne Jod hat unsere Schilddrüse ein Problem. Und damit hat in dem Moment unser ganzes, Überlebenssystem ein Problem, wenn Jodmangel da ist. Andersrum kann es aber auch sein, in dem Moment, wenn ich zu viel Jod habe, eine Überfunktion, ja, dann haben wir zum Beispiel auch so eine Schilddrüsenüberfunktion, was dadurch entstehen kann. So, und von daher, Jod ist ein sehr wichtiger Bestandteil auch fürs Blut. Und die Jodfütterung, nochmal, es ist, was wir hier haben, ist ja Supplemente. Wir können es zufügen. Wenn wir ein Alleinfuttermittel haben, ist es alles enthalten. Gehen wir jetzt aber hin und sagen, okay, ich möchte Fleisch nur meinetwegen gut gewählt jetzt von Petman bekommen, aus den verschiedenen unterschiedlichen Quellen, die dort zur Verfügung stehen, und möchte mir jetzt selbst supplementieren, dann muss ich natürlich Jod dazufügen. Ja, das können wir machen über Seealge. Ja, da gibt es dementsprechend Blister gut bei Petman oder bei Canina haben wir das Seealgenmehl, kann ich dementsprechend das ergänzen, um den Jodmangel dann oder den Jodbedarf dementsprechend auszugleichen.
Ganz, ganz wichtig, nicht vergessen, Canina hat nicht nur Mehl, sondern auch Tabletten. Ne? Manche Hunde lieben das ja eher und da steht auch genau dezidiert drauf, wie viel davon zu nehmen ist. Wichtig ist, dass man immer weiß, wie viel Milligramm Jod pro Kilogramm in den entsprechenden Produkten sind. Canina hat 500 Milligramm pro Kilogramm Jod im Schnitt. Ne? Das ist so, dass sich das dann irgendwie immer wieder angleicht, also im Schnitt. Und bei Padman ist es tatsächlich so, dass es pro Charge immer genau deklariert ist. Hier kann man genau gucken, welche Charge war das. Dann guckt man im Internet nach. Ne? Denn es gibt auch, und das weiß ich, die sogenannten Blauen unter den BaFern, also die Buchhalter, die das wirklich ganz genau wissen wollen. Ne? Das ist top, dass wir hier die Möglichkeit haben, uns da tatsächlich zu entscheiden.
Nur mal ein Beispiel, weil wir vorhin von einem 10-Kilo-Hund gerechnet haben. Ne? Ein 10-Kilo-Hund braucht ungefähr 170 Mikrogramm Jod am Tag.
Dann kommt wieder der Mathe-Depp. Ich bin ja ein Mathe-Depp. Na, sowas kann man, aber es gibt ja ganz viel Seeeigenrechner, ratzfatz dann auch ausrechnen, umrechnen. Ja. Ne? Vielen ist das tatsächlich zu viel, aber das lässt sich heute alles über Handy und Taschenrechner und so weiter super steuern, oder wir können auch eine simple Fütterungsempfehlung lesen. Das ist eine feine Sache.
Generell ist es gut, wenn sich jeder Hundebesitzer oder auch Katzenbesitzer ganz einfach mal eine entsprechende Nährwertetabelle aus dem Netz zieht, dass er überhaupt sieht, was ist denn der Tagesbedarf eigentlich meines Tieres pro Kilo Körpergewicht. Und dann auch weiß, wenn er dann zum Vergleich geht und sich die Zusammensetzung eines Futters anschaut, wie viel brauche ich denn überhaupt? Ja, diese ganzen Diskussionen, so, das ist ein schlechtes Futter, da sind nicht genügend Nährstoffe drin, das ist ein schlechtes Futter, da ist zu wenig Vitamin A drin, weil es vielleicht gar nicht dementsprechend deklariert ist. Die könnten dann wegfallen, wenn man sich erstmal anguckt, weil meine Frage ist immer, wenn jemand so kommt und sagt, das ist aber nicht besonders gut, auf welcher Grundlage ist das denn nicht gut? Wissen Sie denn überhaupt, wie viel Nährstoffe Ihr Tier täglich benötigt pro Kilo Körpergewicht? Und da hört die Diskussion sofort auf.
Absolut. Und da wir hier gerade auch dabei sind, häufig höre ich dann auch so einen Satz wie, ja, aber der Wolf hat doch in Freiheit auch nie alles bekommen, wie zum Beispiel Jod. Der hat doch, sowas gab es doch gar nicht. Klar, der hat die Schilddrüsen mitgefressen, aber ich würde gerne nochmal, das ist mir ein Herzensanliegen, gerade auch wenn ich über die Katze nachdenke, über die Zufuhr von Knochen sprechen. Knochen haben ja unglaublich viele Mineralstoffe. Knochen werden aber oft eingesetzt, eben auch gerade für Calcium. Und leider Gottes häufig auch zu viel. Ne? Und häufig ist ein zu viel noch schädlicher als ein zu wenig, wobei so kann man es gar nicht genau sagen. Was passiert denn bei einer Unterdosierung mit Calcium und bei einer Überdosierung mit Calcium? Warum sollten wir relativ genau wissen, wie viel Knochen wir füttern sollten? Joe, was steckt dahinter?
Wenn wir zu wenig Calcium haben, noch Phosphor, dann ist das etwas, Calcium und Phosphor wird gebraucht für den Skelett. Aufbau des Tieres. Ja, gerade auch in der Wachstumsphase, wenn das Tier wächst, haben wir ja so den bis zu vierfachen Energiebedarf eines adulten Tieres. Dafür brauche ich ganz viel Calcium und ganz viel Phosphor, damit dementsprechend auch die Skelettmuskulatur, die Knorpel, die Versorgung bekommen, die es braucht. So, und wenn ich jetzt aber zu viel Calcium gebe, dann habe ich hinterher das Problem, dass es zu Nierensteinen, ne, und Blasensteinen führen kann. Das heißt, das kristallisiert. Und das kann dann passieren, wenn ich zu viel Knochen füttere. Ja, und einfach ein Überangebot habe. Alles, was zu viel ist, hat immer eine Rückwirkung im Körper.
Ja, und Calcium ist halt auch eben ein Antagonist von etlichen anderen Mineralstoffen, ne, wie zum Beispiel von Kupfer, Zink und Phosphor. Wenn ich zu viel fütter, wird die Aufnahme von Zink blockiert. Und gerade im Welpenalter, du hast ja gerade die Jungtiere angesprochen, ne, sollten wir uns genau überlegen, ne, wie viel da rein muss. Und wenn wir ein Alleinfutter nehmen, was auf Welpen und Junghunde ausgerichtet ist, ist das ja immer genau tatsächlich auch ausgerechnet. Und es wird anhand der Fütterungsmenge dann tatsächlich richtig dargestellt.
Und auch
wirklich darauf achten. Das ist ganz, ganz extrem wichtig.
Auch immer wieder dieser Hinweis, so, aber unsere Wölfe, unsere Vorfahren der Hunde, ne, die haben ja ganz anders gefressen. Nummer eins ist, ein Wolf ist in der freien Wildbahn seltenst älter als 4 oder 5 Jahre geworden.
Genau.
Eigentlich wie jünger, ne? So, bis zum ersten Lebensjahr wurden die noch von Mama versorgt, dann bleiben die bis zum zweiten Lebensjahr bei der Familie, dann gehen sie weg und gründen eine eigene Familie. Wenn sie es jagen gelernt haben, ist in Ordnung. Wenn sie nichts Besonderes finden, dann ernähren sie sich von Feldhasen, Feldtieren, essen überwiegend Gemüse, Obst und dergleichen. Das heißt, die haben auch trotzdem irgendwo mal eine Mangelversorgung und die sterben meistens an Staupe. Oder auf der A7, wenn es jetzt hier so in Deutschland ist. Das ist ja etwas, die Tiere in der freien Wildbahn, die wurden nicht so alt. Und auch die damaligen Tiere, die auf dem Ackerbau mitgeholfen haben, also nur Schlampe zu fressen bekommen haben. Das heißt also auch wenig Fleisch, weil das Fleisch war ja dem Bauern vorgelassen. Ne? Der hatte eine Kuh, davon hat er das Milch, die Milch bekommen. Und der Hund wurde mit auf dem Feld, auf der Feldarbeit eingesetzt. Der musste schwer arbeiten. Also hat er schwarze Bohnen bekommen, der hat rote Bohnen, der hat Kartoffeln bekommen, der hat eingelegtes altes Brot bekommen. Und wenn es hochkam, dann kam da also Ei rein. Und bei den Fischern kam halt Fisch mit dazu. Aber auch diese Tiere wurden nicht sonderlich alt. Das ist heute eine ganz andere Geschichte, dass wir Tiere haben, die ein Alter von 12, 15, 17, 19 Jahren erzielen, ist ja praktisch durch die gute Nährstoffversorgung gekommen.
Ja, und auf die möchte ich auch nochmal zurückkommen. Das ist, danke, du sprichst mir da aus der Seele. Also das höre ich jeden dritten Tag. Ja. Das ist erstaunlich.
Und wir haben eine Anpassung des Tieres, darfst du ja auch nicht vergessen, durch die Domestikation. Ne? Unser Tier hat sich ja auch angepasst, der menschlichen Ernährung. Also von daher kann man das mit dem Wolf so gar nicht mehr vergleichen.
Nee, und Hunde sind ja tatsächlich auch in der Lage, unterschiedliche Verdauungsenzyme zu entwickeln. Ne? Also ich merke das immer wieder. Häufig fragen mich die Kunden und sagen, du Sabine, im Urlaub barfen, bäh, oder auch nicht kochen, nö, was kann ich? Ich würde am liebsten Trockenfutter mitnehmen. Dann sage ich, macht's doch. Aber fang bitte 14 Tage vorher an, es zu füttern. Ne? Dann ist dieser Restart, also diese Amylase-Produktion wieder am Laufen und dann habt ihr den Durchfall nicht im Urlaub. Also das funktioniert immer. Das ist meist. Ne? Das ist eine feine Geschichte. Und da muss man sich auch überhaupt keine Gedanken drüber machen. Lass uns bitte nochmal bei den Nährstoffen bleiben, bei den Vitaminen, bei den Fettsäuren. Ne? Wir haben vorhin ja kurz spaßeshalber über Leber in die Pfanne und von beiden Seiten hopp hopp kurz gebraten unterhalten. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen, dass die Vitamine A und D, Dorsch, Lebertran und Leber ist in erster Linie neben Kupfer, ne, natürlich ein Vitamin A und D-Träger, klar, hat auch viel Vitamin B und A und D, ne, gerade Vitamin D ist ja auch ganz wichtig für den Calcium-Phosphor-Hormonhaushalt. Das heißt, auch das sollte in einem ausgeglichenen Verhältnis dazu gefüttert werden. Zu viel Vitamin D ist schädlich, Joe. Warum? Zu wenig auch. Warum?
Das weißt du doch selber. Warum fragst du mich immer?
Na so. Weiter spreche. Zu viel D macht Spondylose oder
richtig, kann. Genau. Es ist zu viel, was genau.
Verkalkungen führen. Genau. Ne?
Das merkst du auch, wenn zu viel Hunde, die so eine ganz frühe Spondylose ausbilden, ne? Da muss man wirklich mal gucken, was haben die denn bisher zu fressen bekommen. Ja, und das kann man schon zurückführen auf Ernährung. Natürlich ist auch genbedingt, ne? Das ist also, dass die das ein bisschen vererbt bekommen, aber auf der anderen Seite ist es sehr viel, was Fütterung zu tun hat.
Für Katzen ist es auch elementar mit der Leber und oder dem Dorschlebertran. Gerade auch fürs Vitamin A. Für Katzen ist Vitamin A ja lebensnotwendig, weil sie es nicht selbst basteln können. Das heißt, die Leber sagt, nö, kann ich nicht. Ne, das heißt, die können das nicht umwandeln aus dem Beta-Carotin in die Vorstufe. Wie heißt die Vorstufe von Vitamin A? Die brauchen das auch ganz genauso. Ne? Und es gibt immer so eine Faustformel, die habe ich auch von Charlotte gelernt, dass man sagt, pro Kilogramm Körpergewicht, das ist so die Faustformel, wobei wir hier natürlich immer vom Idealgewicht ausgehen, sowohl für den Hund als auch für die Katze, zwischen 0,5 und 1 Gramm Leber pro Tag. Das ist so eine Faustformel, die ich relativ cool finde, weil ich dann auch im Urlaub mal schnell sagen kann, komm, ne, dann kriegt der Hund einfach 2 von den Petman-Leberblistern am Tag damit drunter und Feierabend ist. Klammer auf, wenn er sie denn frisst. Fertig muss ich halt mit Dorschleber dran arbeiten.
Aber du sprachst ja gerade mal Vitamin D an, ne? Das ist ja auch, was auf der einen Seite für Spondylose gilt. Ja, genauso kann aber auch ein Über- oder eine zu hohe Einnahme von Vitamin D kann einen erhöhten Kalziumspiegel forcieren. Und damit haben wir wieder zu viel, was die Niere verarbeiten muss. Und es kann auch beim Hund zu Übelkeiten und Erbrechen führen.
Oh, der Arme. Ja, ist nicht witzig. Vor allen Dingen für die Besitzer, wenn sie dauernd aufstehen müssen nachts.
Ne? Genauso auch Leber. Es kann durchaus passieren, wenn sie zu viel Leber haben, dass der Hund Durchfall bekommt.
Ja, klar. Aber hallo. Und wie gesagt, rohe Leber ist nicht jedermanns Sache. Da gibt's im Übrigen einen tollen Trick, auf den wollte ich noch hinweisen. Petman hat Leckerchen, einmal für den Hund, einmal für die Katze. Ne, einmal ist das Rinderleber, einmal ist es Straußenleber und die ist gefriergetrocknet. Und gefriergetrocknetes fressen die Hunde und die Katzen ausgesprochen gerne. Hm. Warum ist das eigentlich so? Ich bin immer wieder verwundert, wie die darüber herfallen, wenn ich so eine Tüte aufmache.
Das ist schwer zu beschreiben. Ich kann es dir gar nicht genau sagen, aber diese Kombination in dem Gefriergetrockneten, was du ja hast, im Gegensatz jetzt zu einem Luftgetrockneten, im Gefriergetrockneten hast du alle Mineralstoffe und alle Nährstoffe noch drin. Das hat ein ganz anderes Geruchscharakter für einen, natürlich für die Unmengen von Millionen an Riechzellen für ein Tier, als es jetzt zum Beispiel dann ein hochgekochtes Produkt hat. Ein normales, hitzepasteurisiertes Produkt hat. Also von daher, bei der Gefriertrocken bleiben ja wirklich die Nährstoffe superklasse erhalten. Und auf diese Art und Weise haben die schon eine ganz bestimmte Geruchsbildung. Ich muss mal meinen Hund fragen.
Mach's mal. Halt ihm die Tüte mal unter die Nase und sag, warum? Wahrscheinlich wird er nicht antworten, weil er höflich ist, denn er hat den Mund voll.
Genau, der guckt dich an und was willst du?
Lecker. Wie viele Hunde hast du?
Nicht ich, sondern wir. Wir haben jetzt aktuell nur noch 8.
8 Stück.
Wir hatten zu unseren normalen Zeiten immer so um die 18 bis 20. Und weil wir auch als Mascher unterwegs sind und wir haben früher gezüchtet. Und aber mittlerweile durchs Alter bedingt sind natürlich viele auch verstorben.
Ach Menno, viele unserer Kunden garen. Und ich sag ja immer, im Grunde ist ein Hund und auch eine Katze in der Lage, Vitamin C selbst zu produzieren. Wir können es im Übrigen nicht. Die Affen können es auch nicht. Wir müssten es im Grunde eigentlich täglich zu uns nehmen in Form von Obst. Häufig reicht es aber nicht mehr, weil das ja gar nicht richtig gereift ist. Aber Hunde und Katzen können das. Nun gibt es aber bestimmte Situationen, wo es Sinn macht, es tatsächlich zuzufüttern. Und Petman hat ein spektakuläres Produkt produziert, was ich ausgesprochen liebe, nämlich ein Bio-Hagebuttenpulver. Und da ist die Hagebutte ganz vermahlen. Das ist klasse. Warum und wofür können wir die einsetzen, Joe?
Naja, so wie du gerade schon sagtest, ne, ist ein hervorragender Träger für Vitamine, Vitamin C, A, B1, B2, B3, B6, B9, E, K und es gibt die Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren her und es ist eins der Produkte, was so am Baum wächst, was eigentlich wirklich super klasse alles das beinhaltet. Aber es hat so auch so diesen Hinweis, so oh, kann man nicht nehmen, weil da sind ja Härchen drin, die sind gefährlich. Ja, und bei Petman ist es so, dass diese Dinger, bevor sie geerntet werden, werden die tatsächlich, ist jetzt kein Witz, werden diese Härchen von außen entfernt.
Gebürstet?
Gebürstet. Und dann werden die erst verarbeitet.
Klasse. Ja, ich liebe das Zeug selbst. Es ist auch ein toller Darmunterstützer. Also ich packe es mir tatsächlich in den Smoothie. Na, und ich merke eine extreme Verbesserung an meinen Gelenken. Na, das ist halt, da sind Galactolipide drin. Und ich bin ja ein Vielläufer, bin zwar nicht schwer, aber trotzdem ein bisschen älter vielleicht als du. Wie alt bist du eigentlich, Joe?
Sag ich nicht.
Sagst du nicht, das ist gemein.
Ich frag dich ja auch nicht.
Doch, ich bin Ü60, ich gebe das freiwillig zu.
Ü60 oder U60? Was hast du jetzt gerade gesagt? Mit dem U und dem Ü habe ich jetzt
nicht. Das sage ich nicht, die Tüpfelchen lassen wir weg. Lass uns noch von der Hagebutte direkt zum Ballaststoff kommen. Ich nenne es schon Ballaststoff. Ballaststoff heißt ja auch, es ist super als Ballast für den Darm gedacht. Warum ist der so wichtig? Wir sagen ja, so 20% der Gesamtration sollte beim Hund tatsächlich an Ballaststoff zugeführt werden. Bei der Katze ja lange nicht so viel, die brauchen ja nur 5%. Funktioniert ja auch ganz anders. Die nutzt es nur als Faser. Was gibt's hier? Was ist cool? Warum ist es cool?
Ballaststoffe sind gut für die Darmperistaltik. Darmperistaltik ist praktisch die Bewegung, die im Dünndarm und im Dickdarm den Speisebrei durchschiebt, damit das nicht in so einer Gewindung irgendwo stehen bleibt. Dafür brauchen wir die Ballaststoffe. Dafür sind die sehr gut. Sie transportieren auch Giftstoffe mit raus. Das heißt, sie entgiften mit den Körper. Alles das, was über die Leber noch trotzdem erhalten geblieben ist an Giftstoffen, wird dann praktisch auch mit dem Futter nach außen hin dann nach hinten rausgetragen in Richtung Auspuff und wird dann damit dementsprechend nach außen getragen. Und es sind natürlich alle oder sehr viele Vitamine und Nährstoffe drin enthalten. Im Obst und im Gemüse haben wir vorhin schon drüber gesprochen, die der Körper braucht. Von daher ist eine ballaststoffreiche Ernährung schon wichtig. Und 20% ist dann völlig ausreichend als Minimum.
Ja, bald ist Pflaumenzeit. In Pflaumen sind viele Pektine, ne? Und Pektine binden ja tatsächlich auch diese ganzen Eiweißabbauprodukte. Auch das finde ich super spannend. Also die schönen, weichen Pflaumen, die unten liegen, Wespen abschütteln, pürieren, den Hunden geben. Das ist ein Traum. Mhm. Und wir haben noch etwas Wunderbares.
Fördert ja auch die Verdauung, genauso wie bei uns Menschen. Ne? Hast du ja entsprechende Schwierigkeiten, ne? Nimmst du Pflaumen, dann guckst du mal nach ein paar Stunden, wie das hinten aussieht.
Ach, ich habe damit keine Schwierigkeiten, aber ich esse trotzdem gerne Pflaumen.
Ja,
ja, wir haben noch eine Überraschung hier, sowohl für den Hund als auch für die Katze, nämlich ein Hanfeiweiß. Petman hat im Hundeeis und in Blistern in der Truhe. Wie gesagt, das ist gerade auch diese kleinen Blisterchen, das ist ja immer eine schöne Portion, auch gerade für die Katze. Für die Katze dient es eher als Faser, für den Hund ist es aber viel mehr. Was kann das Hanfeiweißpulver, was ich mir im Übrigen auch immer in den Smoothie bastel? Erzähl mal, Joe.
Ja, es ist ja die Cannabispflanze, aber ohne, dass da jetzt das THC drin ist, also die werden nicht high.
Es ist gut, dass du das sagst. Das werden wir sehr häufig gefragt. Insbesondere grinsen die Männer immer und fragen, kann man das auch rauchen? Nein, kann man nicht.
Es sind wirklich hochwertige Ballaststoffe drin. Es ist ein ganz fantastischer Träger. Es bietet dementsprechend gut Unterstützung für den Stoffwechsel. Ich habe gerade noch darüber nachgedacht. Die Kombination, das heißt Hanf, hier aus dem Blister, kombiniert mit Insekt. Gerade bei kranken Tieren, das ist wirklich ein Booster. Also das ist wirklich etwas, wo die Tiere richtig Energie bekommen. Auch für Leistungstiere sehr gut geeignet. Ja, es stärkt das Immunsystem. Es ist gut für den Muskel. Ja, es ist gut zum Beispiel auch gegen Muskelkater bei Tieren. Ja, bei unseren Laufhunden ist das etwas, was ich gerne einsetze. Das heißt, wenn wir wiederkommen, dann gibt's Wasser und da ist halt Insektenprotein drin und da kommt so ein Würfel mit Hanf rein. Das wird kurz aufgelöst und dann kriegen die das. Also das steht sofort als Energieträger und als Aminosäurenunterstützung zur Verfügung. Und gleichzeitig ist es etwas, was halt auch die Vitalität und die Leistungsfähigkeit, was das Gehirn angeht, unterstützt.
Alles klar, ich nutze es auch. Und das stelle ich fest, seitdem, also ich fütter die Sticks, also die Hanfsticks von Canina super gerne. Da kriegt der Knolle jeden Tag im Minimum eins von. Und der hat tatsächlich eine super Darmflora seitdem. Ne? Also das ist als Faser und mit den vielen Fettsäuren,
die dann tatsächlich auch für die Darm
landen. Ja, für die Haut.
Deswegen gerade bei Allergikern, ne, ist das fantastisch. Und ich habe gerade noch an die Pferde gedacht. Wenn man Pferde, bevor jetzt sagen wir mal, man fängt bei den Pferden an, es gibt auch so Hanfpellets. Und die kann man dementsprechend den Pferden geben. Und macht man das so im Herbst schon, fängt damit an, dann haben die wesentlich weniger bis gar keine Schwierigkeiten mehr, wenn so die Frühlingssaison anfängt mit irgendwelchen Ekzemen und Hautkrankheiten.
Das ist auch spannend und das Gleiche gilt ja tatsächlich auch für die Hunde. Und jetzt kommt jetzt wollte ich noch mal eine Frage ganz kurz erörtern. Ich werde ganz häufig gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Hanföl und Hanfpulver beziehungsweise den Pellets? Das Öl, ne, steht für das Fettsäuremuster und das Hanfeiweiß steht für das Aminosäuremuster. Und in Kombi ist das für jeden Haut- und Fellkranken und darmkranken Hund einfach der Knaller.
Ja, und hier haben wir bei dem Blister, den wir hier haben bei Petman, ist beides kombiniert. Ja, das heißt, wir haben das Öl mit dabei.
Das ist ein Träumchen, sozusagen. Wie gesagt, ich habe jeden Tag im Smoothie, wenn ich mir welche mache, ne? Also ich mache nicht jeden Tag, aber ganz oft. Und mein Bindegewebe, ich habe zwei Kinder geboren, ja, sieht man nicht mehr. Ist eine coole Sache.
Moment, die Kinder sieht man nicht mehr? Das ist ja normal so. Irgendwann sind die aus dem Haus.
Ich sehe sie im Moment auch nicht mehr, weil wir nicht mehr zusammen wohnen, aber doch, ich sehe sie ein Glück öfter. Ein Glück. Den Rest spare ich mir jetzt schon. Das ist wieder typisch für meinen lieben Kollegen. Nee. Okay, jetzt habe ich hier noch eine kleine Hilfe. Wenn es Menschen gibt, die sagen, ist ja alles gut, ist ja alles schön. Aber es ist viel zu viel Wissen für mich. Es ist viel zu anstrengend für mich. Ich habe überhaupt keinen Bock nachzudenken. Ich möchte gern Fleisch füttern. Ich fütter meinetwegen noch Gemüse. Ne? Und wenn es sein muss, dann super gerne auch aus der Truhe, weil es ist mindestens genauso gesund. Aber ich möchte nicht über Nährstoffe nachdenken. Was kann ich denn machen, wenn ich ein Putenhackfleischfütterer mit Gemüse bin, um tatsächlich alle Nährstoffe in den Napf zu kriegen? Was ist da möglich?
Da gibt's dann dementsprechend bei Batman und bei Canina Bafas Best. Ja, und da ist alles drin enthalten, was dir praktisch der Körper des Tieres braucht. Das gibt es für den adulten Hund und das gibt es auch für den Junior. So, und dann, wer jetzt zum Beispiel sagt, so, ich möchte gerne BAFEN, mein Jungtier, der sollte dann dementsprechend zu der Junior-Variante greifen, weil dann halt mehr Calcium und Phosphor drin ist. Und ansonsten zu der Adult-Variante oder auch Senior, ja, das heißt also, wenn ich schon dann hinterher Organe habe, die etwas geschwächt sind und ich brauche auch nicht mehr so einen hohen Proteinanteil, ja, dann achte ich darauf, dass ich da halt Protein weniger füttere und führe das dementsprechend aber über das BAFAS Best dann die entsprechenden Supplemente, die ich brauche, mit dazu. Und da muss ich mir keinen Kopf drüber machen.
Gut, und ein Schuss Dorschlibertan ist für Vitamin A
immer,
und
D. Immer ein Öl mit dabei, auf jeden Fall. Ja, das würde ich immer mit dazu führen, schon alleine, damit die Nährstoffe über das Öl auch besser aufgespalten werden.
Absolut, das ist eine feine Geschichte. Ja, und dann gibt es natürlich viele Helfer. Batman hat Beutestücke. Was ist das, Joe?
Das ist im Grunde genommen Beute pur. Das heißt, ich habe wirklich so kleine Fleischsteaks, ne? So. Und die sind mit 11% Mineralien schon versorgt. Das heißt, ich muss mir über die Mineralien gar keine Sorgen machen. Ich nehme das Fleisch, das ist mit Mineralstoffen schon versorgt und kann dann sagen, so, und jetzt bringe ich dementsprechend noch etwas mit dazu, indem ich das BAFAS Best mit dazu gebe. Ja, ich packe noch ein bisschen Öl mit dazu und ich sage dann meinetwegen halt Gemüse und Obst möchte ich so und so viel dazu tun. Das ist für diejenigen, die so ein bisschen noch das Gefühl haben möchten, so, ich barfe selber, aber ich habe ein hervorragendes Fleisch, was ich dann nutzen kann. Und das sind die Beutestücke. Stücke.
So ein bisschen wie das IKEA-Prinzip, ne? Ich habe den Stuhl selbst gebastelt. Alles gut.
Richtig, genau.
Was ich unglaublich finde, weil ich ja super viel durch die Gegend fahre und Knolle meist mitkomme, ist etwas, das nennt sich 1-2-3 Barf. Was ist das?
1-2-3. Dry steht hier für trocken. Trocken Barf. Das heißt, wir haben hier gefriergetrocknetes Barf. Das ist also das so wie das Beutestücke, das ganz normale Fleisch. Batman hat ja sowieso sehr viel gefriergetrocknete Produkte in der Bulkware, in der Schüttware, die man sich so auch kaufen kann. Oder aber auch die Lobtüte, das ist ja auch gefriergetrocknetes Produkt. Und das haben wir hier wieder. Da sind auch wiederum in dem Fleischprodukt sind auch die Mineralstoffe schon zusätzlich enthalten. Dazu kann ich kombinieren 3 verschiedene Gemüse-Obst-Varianten. Ich habe 7 verschiedene Fleisch- und auch Fischprodukte und dazu 6 unterschiedliche Öle und kann daraus praktisch mein Trockenbarf kreieren. Das heißt, ich habe hier meinetwegen dann 125 oder sag mal, nee, Quatsch, ich muss überlegen, für einen 30 Kilo schweren Hund habe ich meinetwegen so 60, 70 Gramm von dem Fleisch, pack das da rein, mach noch so ungefähr 20 Gramm von dem Gemüse mit dabei, mach noch einen Schuss Öl mit dazu, 4 Teile Wasser. Bei kaltem Wasser ungefähr 10, 15 Minuten ziehen lassen. Bei warmem Wasser reduziert sich das Ganze so auf ungefähr 5 bis 8 Minuten. Dann löst sich das Fleisch praktisch auf. Das zieht wirklich das Wasser in sich hinein und wird wieder zu einer ganz normalen Fleischnahrung.
Hammer.
Und das ist ganz
vor allen Dingen für Wanderer ist das doch der Knaller.
Für Wanderer, für Leute, die auf Schiffsreisen gehen, ja, die überall dahin gehen, wo sie keinen Kühlschrank haben oder sie gehen in ganz warme Gefilde oder sie gehen tatsächlich wandern, ja, oder fahren Fahrrad, ja, möchten ihren Hund mitnehmen, obwohl bei den Temperaturen Fahrrad fahren und Hund ist nicht. Aber trotz allem ist das hervorragend geeignet und natürlich auch eine Geschichte, es muss nicht unbedingt der Urlaub sein, sondern es gibt auch Leute, die sagen so, morgens früh, ich habe total vergessen, über Nacht mein gefriergetrocknetes raus, aber mein Barfleisch rauszuholen. Ja, dann mischst du es halt damit an. Das kannst du auch kombinieren. Du sagst halt, morgens früh kriegt er oder abends bekommt er das rausgeholte normale Barf und morgens früh bekommt er halt dry. Ja, ist überhaupt gar kein Problem. Man kann es auch als vollwertige, komplette Nahrung für ein Tier nehmen. Also das immer füttern ist ein Alleinfuttermittel, was ich selber zusammensetzen kann, wie bei den Beutestücken aus einem gefriergetrockneten, aus einem Gefrier, also Frostfleisch, so Stotter. Und hier ist es halt einmal komplett fertig und schmeckt super klasse. Also unsere Hunde kriegen das auch. Und wir haben genügend Leute, die das jetzt, seitdem es die Markteinführung gab, vor knapp 8, 9 Wochen, die das schon mit in den Urlaub genommen haben, sind zurückgekommen. Ich habe heute erst noch mit jemandem telefoniert und da sagte, das ist fantastisch, überhaupt gar kein Problem. Auch diese Übergänge vom normalen Futter zum Trockenfutter, auch die vorher meinetwegen Buffy Insekt genommen haben und mit Insekten das kombiniert haben, die haben das hier mitgenommen, haben einfach das Insektenpulver noch von Canina mit drüber gestreut und der Hund hat es super klasse vertragen.
Das ist eine schöne Geschichte, ist im Übrigen auch für die Vorratshaltung hervorragend geeignet.
Yep.
Nimmt nicht so viel Platz weg, ne, weil das ja einfach unglaublich aufgeht. Wie viel waren das? Fünffache, ne? Geht das auf, oder?
Ja, das geht jetzt fünffache auf. Das heißt, ich brauche wirklich relativ wenig, ne? Und auch die Öle, es sind kleine Ölflaschen jetzt dabei, also es sind immer nur 100 Milliliter. Ja. Bewusst gewählt, ne? Also, dass die für Transport geeignet sind, damit ich es wirklich in den Rucksack oder in die Tasche tun kann. Wer es auch ganz simpel haben möchte, der weiß, ich mache eine Tagestour, ja, der nimmt sich so einen Faltnapf mit einem Deckel drauf, macht schon mal alles komplett, bereitet das vor, tut das in seine Tasche, ja, oder im Auto, kann auch bei extremer Hitze darin liegen, überhaupt gar kein Problem. Und Wasser gibt's überall.
Das stimmt. Ein Glück. Ja, ich bin auch sehr fröhlich, weil wir hier auch endlich mal 100 Milliliter Nachtkerzenöl haben. Das ist ja für die Zugabe von Vitamin E auch eine ganz feine Geschichte. Und davon braucht man ja nicht ganz so viel. Das heißt, mit 100 Millilitern komme ich da eine ganze Weile längs. Und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Joe,
Sabine.
Ich glaube, wir haben jetzt fast so ziemlich jeden Nährstoff vorgestellt. Und das war eine coole Nummer, oder?
Ja, genau, finde ich auch. Hat mal wieder extrem Spaß gemacht.
Danke ebenfalls. Wir hören ganz sicher bald wieder voneinander.
Ja.
Und ich wünsche euch, wir enden hier jetzt tatsächlich auch mit Urlaubsreif nach so viel Zuhören. Und das passt ja zu dem 1, 2, 3. Alles Liebe, alles Gute und eine tolle Zeit.
Genau, wünsche ich auch. Und wenn ihr noch Informationen wollt, ganz wichtig, einfach auf petman.de gehen oder canina.de. Da gibt es übrigens auch Beratungen. Ja, Petman bietet eine kostenfreie 15-minütige Beratung an. Canina bietet auch eine entsprechende Beratung an. Ist auch eine kostenfreie, ne, Sabine?
Absolut, ja. Entschuldigung, ich hatte gerade einen Schluck Wasser im Mund.
Ist nicht weiter schlimm.
Ja, das ist die Steffi, die Tierärztin, genau. Die ist, glaube ich, dienstags immer da.
So, und wer also mehr Informationen haben möchte, geh bitte auf die Internetseiten, schau sich das Ganze an. Vor allen Dingen gerade jetzt 1, 2, 3 BARF. Es ist tatsächlich eine sehr große Nachfrage dazu. Ich bin also total begeistert.
Ja, ist ja auch lecker. Knolle sagt das auch, der findet das hervorragend. Ja, bis bald.
In diesem Sinne.
Danke.
Tschüss.
Ciao, ciao. Ciao.
Matzgespräche.